Esras Fürbitte, die Rettung für Gottes Volk. In Jakobus 5, Vers 16, da wurde uns gesagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und ursprünglich steht dieses Wort im Brief des Jakobus in Bezug auf das Leben von Elia. Doch wenn wir heute auf das Gebet bzw. auf die Fürbitte von Esra schauen, so erkennen wir, dass sich auch bei Esra genau dieses Wort zu 100% erfüllt. Esra war auch ein Mann des ernsthaften Gebetes. Jedoch sind solche Aussagen und Verheißungen von Gottes Wort nicht nur für Elia oder für Esra gedacht. Nein, solche Worte sind auch für dich und für mich gedacht. Und der Herr steht zu seinem Wort. Kommen wir nochmal ganz kurz auf die damalige Situation zu sprechen. Was war die damalige Situation? Bereits aus den letzten Predigten wissen wir, dass Esra jetzt nach ca. 60 Jahren vor der ersten Gruppe aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist nach Juda und Jerusalem. Und einige Zeit nach der Ankunft von Esra und seiner Truppe, es waren ca. 1500 Männer mit ihren Familien, also man weiß nicht genau, waren es jetzt nur 1500 oder waren es nur 1500 Männer und ihre Familien, kommen noch hinzu. Da unterscheiden sich die Ausleger. Jedenfalls, die zweite Truppe, die war bei weitem nicht so groß wie die erste, wo es über 50.000 waren. Und einige Zeit nach der Ankunft Esras kamen ja jetzt einige Oberste aus dem Volk zu Esra und teilten ihm ihre Sorge mit. Sie hatten schon lange eine Sorge vor sich hergeschoben und vielleicht waren manche ganz, ganz froh, dass jetzt ein Mann kam wie Esra. Ein Mann, der sein Herz darauf ausgerichtet hatte, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren, so wie es in Kapitel 7, Vers 10 heißt. Diesen Obersten des Volkes lag es schwer auf dem Herzen, dass es nämlich Missstände im Volk gab. Wobei Missstände wahrscheinlich noch milde ausgedrückt ist. Denn wie wir dies bereits in der letzten Predigt gesehen haben, war es nicht einfach nur eine Bagatelle, über die man einfach mal so leichtfertig hinwegsehen kann. Ja, das können wir so stehen lassen. Nein, im Klartext heißt es war eine schwerwiegende Sünde des Volkes. Und sie hat das Volk belastet. Denn einige Männer aus dem Volk, worunter auch viele Oberste und Leviten dabei waren, hatten sich mit den Völkern des Landes vermischt. Sie hatten sich Frauen von den umliegenden Völkern genommen. Obwohl es Gott, der Herr, von Anfang an wollte, dass sich sein Volk, das er aus Ägyptenland erlöst hat, eben nicht mit den Völkern des Landes vermischen soll. Im Gegenteil, unter Josua sollten sie die Völker ausrotten. Sie sollen den Bann strecken über diese Völker. Aber damals hatten sie das nicht gänzlich getan und es wurde ihnen immer wieder zum Schaden. Und auch jetzt waren die Völker noch da, als sie wieder aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind. Allerdings sind ja auch von der persischen Herrschaft extra andere Völker noch zusätzlich angesiedelt worden. Und es war eigentlich das Anliegen der Babylonier und auch der Persier, dass sich die Juden da vermischen sollen, dass es nicht mehr so ein klarstehendes Gottesvolk ist. Außer bei dem König Artasasta, der wollte, dass hier Esra hingeht und wirklich das tut, was im Worte Gottes geschrieben steht. Und so auch das Volk unterrichtet und lehrt. Wir lesen hier in Vers 1 und 2. Als nun solches alles ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir, also Esra spricht hier von sich selbst, und sprachen, das Volk Israel und die Priester und Leviten hielten sich nicht abgesondert von den Völkern der Länder. Trotz ihrer Gräuel, nämlich von den Kanaanitern, Hethitern, Pheresitern, Jebusitern, Ammonitern, Moabitern, Ägyptern und Amoritern. Denn sie haben deren Töchter genommen für sich und ihre Söhne und haben den heiligen Samen mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Hand der Obersten und Vornehmsten ist in dieser Missetat die erste gewesen. Schlimme Sache. Das sind sogar die Obersten vorausgegangen, die Vornehmsten mit diesem sündhaften Verhalten. Es hat scheinbar Gottes Gebot und Gottes Wille gar nicht so sehr interessiert. Das wurde einfach ignoriert, das wurde einfach übergangen. Tja, und wir haben es in der letzten Predigt schon betrachtet, vielleicht gab es scheinbar vernünftige Gründe, mit denen sie argumentierten. Worin es vielleicht dann geheißen hatte, ja, es gibt nicht so viele Frauen im eigenen Volk. Da muss man Frauen von anderswo herholen. Oder wir haben eben diese Frauen gesehen und wir lieben sie. Wir haben uns kennengelernt und dann haben wir eben geheiratet. Wenn diese Frauen auch nicht zu Gottes Volk gehören, so sind sie doch auch liebenswerte Menschen. So würde man heute auch argumentieren. Doch, liebe Geschwister, es geht ja hier nicht um liebenswerte Menschen, sondern es geht hier um Gottes Ehre. Es geht hier um Gottes Heiligkeit. Es geht hier um Gottes Gebot. Und es geht letztendlich auch um Gehorsam. Wir wissen, dass Gott die Menschen liebt und Gott hat zunächst auch keinen Groll auf diese Völker gehabt. Aber mit ihrem ganzen Verhalten, mit ihrer gräulichen Sünde, die auch gerade bei den Kanaanitern oder bei diesen ganzen Völkern war, deswegen sollte ja Israel auch den Bann vollstrecken. Israel sollte als Gerichtsapparat benutzt werden von Gott, um diese Völker auszurotten. Nicht, weil sie eben nicht zum Volk Gottes gehören, sondern weil sie in solch extremer Sünde standen, dass Gott gesagt hat, jetzt ist Schluss, so geht es nicht weiter mit euch. Bereits damals wurden von diesen Völkern abscheuliche Sünden ausgeübt, womit sie eben das Land verunreinigten, auch mit aller Unmoral. Und sie waren einfach ein Gräuel vor Gott. Doch nicht nur das, sie beteten ja auch massenweise Götter an, beziehungsweise Götzen. Und sie hielten sich ja auch an diese ganzen okkulten Praktiken und Rituale. Es ist kaum fassbar, doch diese Völker gingen sogar so weit, dass sie ihre eigenen Kinder für die Götzen im Feuer verbrannt hatten. Kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel lesen wir in 5. Mose 12, Vers 31, du sollst nicht also tun dem Herrn, deinem Gott, denn alles, was ein Gräuel ist für den Herrn und was er hasst, haben sie ihren Göttern getan, also diese Völker. Ja, sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie ihren Göttern mit Feuer verbrannt. Was ist das für eine Religion? Was ist das für eine Praktik? Eine einzige Katastrophe, wenn Menschen ihre Söhne, ja ihre Kinder, ihre Söhne und Töchter für die Götter verbrennen. Vielleicht um etwas Gutes von den Göttern zu bekommen. Oder um sie womöglich zu besänftigen, wenn irgendetwas Schlimmes war. Wie anders ist da der lebendige Gott? Was hat der lebendige Gott getan? Er hat seinen Sohn in diese Welt gesendet, damit wir nicht unsere Kinder ins Feuer werfen müssen. Er hat seinen Sohn in das Feuer dieser Welt hineingesendet, um uns aus dem Feuer herauszuretten. Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Also nicht im Feuer umkommt, sondern ewiges Leben habe. Einzige Bedingung ist und bleibt, der Mensch muss glauben. Der Mensch muss zu Jesus kommen. Der Mensch muss erkennen, dass er ohne den Herrn Jesus für Zeit und Ewigkeit hoffnungslos verloren ist. Und wir wissen, der Mensch muss von neuem geboren werden. Er muss eine Entscheidung treffen. Ja, ich will Sündenvergebung. Ich will das annehmen, was Jesus Christus für mich im Kreuz getan hat. Und man bekehrt sich zu ihm. Und man nimmt ihn in sein Leben auf als Herrn und Heiland. Aber man vollzieht auch eine Kehrwende. Das ist schließlich auch Bekehrung. Keinesfalls hatte es Gott der Herr damals geduldet, wenn sich ein Volk mit anderen Völkern und somit auch mit deren Gräueln vermischt hat. Ich meine, Israel hat ja auch mit Gott den Bund des Gesetzes geschlossen. Und bei Ungehorsam wurde eben das Volk Israel mit dem Fluch belegt. Segen oder Fluch konnte Israel wählen. Aber Gottes Absicht war es immer, ein Volk zu haben, das für ihn geweiht ist. Nur für ihn. Ein Volk, das in Heiligkeit lebt. Ein Volk, das in Heiligung lebt. Warum? Weil Gott selbst heilig ist. Darum soll auch sein auserwähltes Volk heilig sein. In 3. Mose 11, 45 sagt der Herr, denn ich bin es, der euch aus Ägyptenland heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Niemand anders. Nur der lebendige Gott. Und weiter sagt er, darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Und liebe Geschwister, das müssen auch wir immer wieder vor Augen haben. Gott ist heilig. Und wir sollen auch heilig sein. Ganz ähnliche Worte finden wir nämlich auch im Neuen Testament. Kennt ihr bestimmt alle. Der Apostel Petrus. Petrus sagt in 1. Petrus 1, Vers 15 und 16, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, werdet auch ihr heilig in eurem ganzen Wandel. Das ist eine ernste Angelegenheit. Vers 16, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und genau da bezieht sich Petrus auf diesen Vers aus 3. Buch Mose. Weil Gott heilig ist, sollen auch wir ein heiliges Leben führen. Natürlich geschieht es nicht auf einmal. Es ist ein Wachstumsprozess, aber man muss sich danach ausstrecken. Man muss es auch bei sich vollziehen lassen. So erkennen wir also auch im Neuen Testament, dass es gegen Gottes Willen spricht, wenn ein Kind Gottes jemanden heiratet, der kein Kind Gottes ist. Das ist schlimm. Wenn jemand zum Glauben gekommen ist und dann einfach jemand heiratet, der eben kein Kind Gottes ist, der keinen Anteil hat am Leibe Jesu Christi. Das zieht ihn wieder weg. Und liebe Geschwister, das ist auch nicht nur einfach eine Bagatelle, sondern es ist vor Gott Sünde. Es ist Sünde. Denn wie passt Licht und Finsternis jemals zusammen? Wie passt heilig und unheilig jemals zusammen? Da ist jemand von der Finsternis zum Licht hindurchgedrungen und jetzt verliebt er sich in einen Menschen der Finsternis und schließt durch die Ehe einen Bund als Kind des Lichtes mit der Finsternis. Wenn man sich das nüchtern überlegt, ist ein Wahnsinn. Könnt ihr euch vorstellen, was das für Gott für Schmerzen sind, wenn jemand so etwas tut? Was das für Gott für ein Gräuel ist? Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr unser Herr Jesus solch einer Missachtung seiner Gebote leidet? Natürlich werden auch solche Dinge oft unbewusst angegangen. Das ist auch immer eine Frage der Erkenntnis. Oft werden solche Sünden aber auch ganz bewusst angegangen. Und dann wird noch gesagt, Gott kann es ja schenken, dass der Ehepartner irgendwann gläubig wird. Ja, das ist sehr gutgläubig, ja. Doch ich frage euch, gibt es eine Garantie dafür? Hat es Gott jemals gesagt, wenn ein Gläubiger einen Ungläubigen heiratet, dass der Ungläubige jemals gläubig wird? Gott gibt uns keine Garantie dafür, nein. Aber ich möchte es an der Stelle auch hervorheben, wohl dem, dessen ungläubiger Ehepartner schon gläubig geworden ist oder noch gläubig wird. Ich möchte es jedem wünschen an der Stelle. Doch eine Garantie haben wir nicht auf der Hand. Es kann zeitlebens auch die andere Richtung gehen. Deshalb sollte man sich eben gleich gar nicht in solch eine Sünde und Gefahrenpotenzial hineinbegeben. Wie viel besser ist es da, mit der Sünde bewusst zu brechen? Es gibt auch andere Beispiele, wo sich zum Beispiel zwei Ungläubige schon gut gekannt haben, Freund und Freundin waren, vielleicht auch schon verlobt waren und beide in absehbarer Zeit heiraten wollten. Doch jetzt kam sie zum Glauben an den lebendigen Gott. Sie gab ihr Leben dem Herrn Jesus Christus und wurde erlöst. Und als sie dann Gottes Willen in seinem Wort erforschte, hatte sie erkannt, dass sie eben jetzt diesen Partner nicht mehr heiraten kann. Es geht gar nicht mehr, wenn sie Gott gehorsam sein will. Sie hat natürlich viel gebetet und viel versucht, dass der Partner noch gläubig wird. Aber nach 1,5 Jahren hat sie gemerkt, der hat überhaupt kein Interesse, der will nichts wissen von dem Herrn Jesus. Es ist ihm ein Anstoß, dass sie jetzt zum Glauben gekommen ist. Und sie fasste nach circa 1,5 Jahren den Mut, in der Kraft des Herrn sich von diesem ungläubigen Partner zu trennen, obwohl sie ihn nach wie vor lieb hatte. Das ist Nachfolge, das ist Bekehrung. Solch ein konsequentes Handeln nach Gottes Willen, das braucht allerdings viel, viel Glauben und Gehorsam. Aber es gibt es auch. Und bedenken wir an dieser Stelle, Gott wird immer den Gehorsam segnen. Wenn man bewusste Fehler begeht, Gott kann viel Gnade schenken, das ist alles allen bewusst, aber wir möchten Gott ja nicht versuchen, das noch bewusst herausfordern. Jedoch möchte ich auch heute an dieser Stelle auch es nochmals betonen, wie ich es in der letzten Predigt getan habe, dass es uns nicht zusteht, auf diejenigen mit dem Finger zu zeigen oder gar Richter über diejenigen sein zu wollen, die Gottes Gebot an dieser Stelle gebrochen haben. Das ist eine Sünde, die man begehen kann. Es gibt aber auch viele andere, die man vielleicht nicht einmal weiß, die manche tun. Wir sind nicht Richter, ich auch nicht, sondern Gott allein und er wird es entsprechend beurteilen. Vielmehr freuen wir uns natürlich, wenn ungläubige Ehepartner zum Glauben kommen. Und das ist ganz sicher richtig und wichtig, auch dafür zu beten. Aber vielmehr sollten wir auch eben das tun, und das geht jetzt in Richtung Gebet, was ein Esra getan hatte, als er von diesen furchtbaren Missständen im Volke Israel gehört hatte. Was tat Esra, als er davon hörte, als ihm die Obersten davon berichtet hatten? Hatte er sich als Richter aufgespielt? Hat er gesagt, die werden jetzt alle ausgesondert und dann werfen wir Steine auf sie, dass sie zu Tode kommen? Er hätte das Recht gehabt, aber er hat es nicht getan. In Vers 3 lesen wir hier, als ich nun solches hörte, zerriss ich mein Kleid und meinen Rock und raufte mir das Haar und den Bart aus und saß bestürzt da. Ja, ich denke, von uns wird wahrscheinlich keiner seine Kleider oder seinen Rock zerreißen. Doch wenn wir von groben Sünden hören, da kann es uns eigentlich auch nicht unberührt lassen. Wenn wir von groben Sünden hören, soll es uns tief zu Herzen gehen. Manchmal denken wir, ach, das ist jetzt halt gewesen und läuft halt so weiter. Aber sind wir tatsächlich noch berührt von Sünden, die auch in der Gemeinde geschehen, von Sünden, die Kinder Gottes begehen? Wenn wir auch unsere Kleider nicht zerreißen, so können wir doch Verschiedenes tun, was Esra getan hatte. Wir können diese Sache vor den Herrn bringen. Wir können auch dafür fasten. Das hört man ganz selten heute. Aber ich denke, Fasten ist auch eine ganz wichtige Sache, die wir nicht vernachlässigen sollten. Esra hatte sich im Fasten und im Beten vor Gott gestellt oder gesetzt und hatte sich für das Volk, ja für die Sünden des Volkes verwendet. Er hatte sich im Gebet sogar unter diese Sünden des Volkes gestellt. Das ist eigentlich unfassbar, was dieser Mann hier getan hatte. Obwohl er mit diesen Sünden überhaupt nichts zu tun hatte. Er war vielleicht gerade mal ein paar Monate in Juda und Jerusalem. Er kam ja von Babylon, oder das jetzt unter persischer Herrschaft war. Er hatte nichts damit zu tun. Und jetzt stellt er sich unter diese Sündenlast und spricht im Gebet zum Herrn, wir haben es getan. Wir haben dies und das getan. Es war jetzt seine Last, unter die er gegangen ist. Esra hatte sich nicht erhoben und wie dieser fromme Pharisäer, der in den Tempel ging und betete und sagte, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Leute hier jetzt in Jerusalem. Schau mal an, was die hier tun. So sagte der Pharisäer, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder wie dieser Zöllner hier. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich erwerbe. Und auf der anderen Seite, da stand dieser Zöllner, der wagt es nicht mal zum Himmel zu blicken, beugt sich vor dem Herrn und schlug an seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Der Herr Jesus sagt, in Bezug auf die beiden, dass der Zöllner eher gerechtfertigt in sein Haus hinabging als der Pharisäer, der sich nämlich im Gebet selbst erhöht hatte. Und liebe Geschwister, genau das ist auch wichtig für unser Gebetsleben. Im Gebet stehen wir sehr schnell in Gefahr, uns über andere zu erheben, dass wir uns selbst erhöhen und andere verurteilen. Das ist ein großer, das ist ein Spagat, wo man da hineinkommen kann im Gebetsleben. Einerseits soll die Sünde nicht einfach stehen gelassen werden. Der Sauerteiger muss ausgeräumt werden. Es geht nicht. Und das sollen wir auch vor den Herrn bringen. Das heißt aber doch nicht für uns, dass wir uns deshalb über andere, die in Sünde gefallen sind, überheben dürfen. Das wäre uns zum Schaden. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Oder wie es 1. Korinther 10, Vers 12 sagt, darum, wer dünkt, er stehe, der sehe wohl zu, dass er nicht falle. Wir sind alle in Gefahr, irgendwann in Sünde zu fallen oder verkehrte Dinge zu tun. Vor allem dann, wenn wir meinen, ja, wir sind schon recht und uns wird jetzt nichts mehr passieren, dann werden wir bestimmt bald fallen. Keiner von uns ist davon gefeit. Keiner. Doch kommen wir jetzt wieder zu Esra. Esra hatte die Männer nicht vor Gott verklagt, sondern was hat er getan? Er hat Fürbitte eingelegt. Ja, Esra, er hat sich selbst als ein Teil im Volke Gottes gesehen. Und er hat hier im Gebet die Verantwortung für Gottes Volk übernommen. Und so brachte es auch in seinen Gebeten vor Gott, indem er sagte, wir haben gesündigt. Lesen wir Vers 6 und 7. Hier spricht Esra von sich selbst. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Sünden sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld reicht bis an den Himmel. Seit den Tagen unserer Väter bis auf diesen Tag sind wir in großer Schuld. Um unserer Missetaten willen sind wir, unsere Könige und unsere Priester in die Hand der Könige der Länder, in das Schwert, in die Gefangenschaft, zum Raub und in sichtbare Schmach hingegeben worden, wie es heute der Fall ist. Lesen wir da ein einziges Mal ich. Esra hatte nichts mit der Sache zu tun. Und er kommt jetzt dahin, sieht diese Sünde, trägt Leid vor Gott und sagt, Entschuldigung, Vers 6 ist das Ich drin. Und ich sprach, mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir. Aber dann geht's weiter. Denn unsere Sünden sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld reicht bis an den Himmel. Seit den Tagen unserer Väter bis auf diesen Tag sind wir in großer Schuld. Um unsere Missetaten sind wir und so weiter. Er nimmt hier, bezieht sich mit ein in das Volk. Er hatte sich ganz mit seinem Volk identifiziert. Und genau weil er sich als ein Teil des Volkes Israel sah, machte ihn diese ganze Sache selbst vor Gott auch beschämt und bedrückt. Liebe Geschwister, ganz ähnlich sollten auch wir empfinden, wenn es um Sünden innerhalb von Gottes Gemeinde geht. Da muss sich jeder von uns fragen, siehst du dich als solch einen Teil in der Gemeinde? Siehst du dich als solch ein Glied am Leib Jesu Christi, dass du mit Verantwortung übernimmst für die Gemeinde, für den Leib Jesu Christi? Wenn wir das so sehen, dass wir ein Teil der Gemeinde sind und Mitverantwortung haben, ein Teil am Leibe Jesu Christi sind, dann müssen wir auch für die Gemeinde einstehen. Und wenn Missstände da sind, Fürbitte leisten. Ja, es darf uns nicht einfach unberührt lassen. Ja, das ist Sache von Pastor, der macht es dann schon. Der muss das zurechtbringen und der muss für die Gemeinde einstehen. Nein, jeder von uns ist ein Teil des Leibes Christi. Und jeder neutestamentliche Gläubige ist ein Priester vor Gott. Das ist nicht nur der Pastor. Jeder von uns hat eine hohe Verantwortung für die Gemeinde, wie es auch hier vor Ort der Gemeinde geht, aber auch allgemein weltweit für den Leib Jesu Christi einzustehen. Es darf uns nicht unberührt lassen, wenn auch heute so viele örtliche Gemeinden immer mehr den klaren Kurs des Wortes Gottes verlassen. Können wir sagen, ja, das sind ja die anderen Gemeinden, das geht uns nichts an. Aber wir sollten schon auch Leid dafür tragen, dass so viele Gemeinden so liberal werden. Vor allem diejenigen, die in den Gemeindebündnissen sind. Ich möchte da keine Namen nennen. Aber was sich da heute alles bewegt, ich habe anfangs dieser Woche wieder einiges gehört, das wagt man kaum noch auszusprechen. Man denkt nicht mehr, dass das noch evangelikale Gemeinden sein sollen. Wenn es in der Landeskirche geschieht, da läuft es so alles den Bach runter. Das sind wir schon längst gewohnt. Aber wenn diese Sachen noch in die evangelikalen Gemeinden einziehen, dann ist Alarm angesagt. Wir denken vielleicht manchmal, unsere mickrigen Gebete, die würden wenig ausrichten. Aber wenn du wirklich eine Last auf deinem Herzen hast, dann wird Gott dein Gebet gebrauchen, um einiges zu korrigieren. Und genau das war bei Esra der Fall. Warum war Esra so beschämt vor Gott? Was war für ihn das Schlimmste? Das Schlimmste für Esra war, dass Israel aus all den Erziehungsmaßnahmen, die Gott geschenkt hatte, durch die Israel in den letzten Jahren gehen musste, bis hin zur Gefangenschaft nach Babylon, scheinbar nicht viel gelernt hatte. Das machte den Esra beschämt. Denn genau wegen dieser und auch anderer Sünden, die Esra jetzt hier sah, die jetzt wieder vorgekommen sind, da wurde damals das Volk in die Gefangenschaft geschickt. Damals hatte sich das Volk auch mehr und mehr vermischt und hatte angefangen, Astarten aufzurichten, Götzen anzubeten, unmoralische Dinge zu tun. Alles, was vor Gott ein Gräuel ist. Und jetzt hat es nach so langer Zeit Gott geschenkt, dass wieder ein Überrest des Volkes aus der Gefangenschaft hervorgehen durfte, dass sie nach Juda und Jerusalem zurückkehren konnten, hier wieder Fuß fassen durften, den Tempel aufbauen durften, auch mit vielen Kämpfen, aber jetzt wieder soweit sesshaft werden durften. Und jetzt fangen sie wieder mit den gleichen Sünden an, wie sie damals schon getan hatten, vor der Gefangenschaft. Sie meinen, ja, das ist ja nicht so schlimm. Man kann schon mal da und dort mal ein bisschen über die Grenze hinausgehen. Sie machen faule Kompromisse, die sie jetzt wiederum beinahe ins Verderben führen. Esra wusste, dass dieser Neuanfang, der nun hier in Jerusalem geschehen war, dass jetzt der Tempel wieder stehen durfte und dass sich hier Gottes Volk wieder ansiedeln durfte, dass es wirklich nur Gottes Gnade war. Das hatte nur Gott zustande gebracht. Wenn es Gott nicht gewollt hätte, dann hätte sich das Volk nie wieder an diesem Ort angesiedelt. Wenn es auch Gott nicht gewollt hätte, gäbe es auch heute den Staat Israel nicht mehr im Nahen Osten. Israel wäre für immer ausradiert und ausgerottet. Aber es ist Gottes Werk, es ist Gottes Gnade. Und lesen wir jetzt hier in Vers 8, was Esra bekennt. Er sagt hier, nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, widerfahren, indem er uns einen Rest von den Tronnenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Halt gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Esra weiß, Israel hätte weiterhin Gefangenschaft verdient. Eigentlich hätte Israel es verdient, dass es ihm weiterhin nicht gut geht, aber Esra weiß, Gott hat jetzt hier eine Tür wieder geöffnet und er hat uns einen kleinen Augenblick der Gnade geschenkt. Und es ist uns Heil widerfahren, indem er uns einen Rest von Entronnenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Halt gab. Wunderbar. Und es ist genau das, dass man immer wieder beobachten muss, was tut denn Gott eigentlich? Wie führt Gott? Wie leitet Gott? Wie beschenkt uns Gott? In seiner Gnade hatte Gott hier jetzt einen Überrest angesiedelt. Vielleicht kann man sagen, wie wenn hier ein großer Teppich gewesen wäre oder ein großer Mantel und jetzt ist der Teppich oder der Mantel weggeführt worden, aber ein Rest kommt zurück. Ein großer Stofffetzen, wenn man es mal so sagen darf, ein Stück Stoff hat Gott jetzt hier wieder zurückgebracht und angesiedelt. Interessant ist für uns, dass Gott immer wieder, könnte man also mal in der Schrift verfolgen, mit einem Überrest weitergemacht hat. Er hat immer wieder mit dem Überrest weitergemacht, als sich das Volk von ihm abgewendet hatte. Und ganz genauso wird es auch sein, wenn Gott sein auserwähltes Volk und Erbe wieder als Heilskörper einsetzen wird. Wenn der Herr Jesus leibhaftig auf diese Erde zurückkommen wird, um sein tausendjähriges Königreich aufzurichten. Mit wem wird der Herr Jesus dieses tausendjährige Königreich aufrichten? Mit einem Überrest von Israel. Wenn auch die Gläubigen, also die Gemeinde, mit regieren darf, wie das sein wird, das können wir uns überraschen lassen. Aber er wird sichtbar mit einem Überrest von Israel dieses Reich aufrichten. Es wird ganz genauso sein, wie es der Prophet Micha sagt. Oh, das sind schöne Worte. Micha 7, Vers 18 und 19. Micha sagt dort: Wer ist, o Gott, wie du, der die Sünde vergibt und dem Rest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht allezeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Bosheit bezwingen, und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Es wird nichts mehr davon übrig bleiben. Was sind das für hoffnungsvolle Worte für Israel? Das wird noch kommen. Obwohl sie den Sohn Gottes, den Herrn Jesus, ans Kreuz getrieben haben, wird sich Gott seinem Volk wieder erbarmen. Das ist eine lange Zwischenzeit. Und der Holocaust waren auch und viele schlimme Dinge für das Volk Israel. Auch wie sie jetzt gerade im Nahen Osten immer wieder angegriffen werden. Sie haben noch keinen Frieden. Sie kennen auch ihren Herrn in dieser Weise noch nicht. Aber Gott wird mit einem Überrest weitermachen. Und liebe Geschwister, auch wir haben oft an den Folgen unserer Sünden schwere Lasten zu tragen. Vielleicht weiß das der eine oder andere von uns ganz genau, wo Gott hier etwas stehen lassen hat, wo wir ausbaden müssen infolge unserer Sünden. Aber das Schöne ist, wenn wir solche Verse lesen, wir haben einen Gott, der Hoffnung gibt. Unser himmlischer Vater wird seine Kinder nicht aufgeben. Unser himmlischer Vater, der wird dich und mich niemals aufgeben. Denn wir sind so teuer erkauft durch das Blut seines eigenen Sohnes. Wenn wir vielleicht auch manchmal durch schwere Tage und Zeiten gehen müssen, so bedenke, bei Gott sind neue Anfänge möglich. Denn seine Gnade ist groß. Das haben wir nur wir als Christen. Nur wir. Bei ihm sind neue Anfänge möglich und seine Gnade ist groß. Deshalb haben wir überhaupt nie einen Grund zur Verzweiflung, sondern wir haben Grund zu beständiger Hoffnung in Gott. Das ist lebendige Hoffnung, die wir haben. Wir haben immer eine Zukunftsperspektive. Und das ist unser Herr, das ist unser Gott. Ihm sei aller Dank dafür. Lob und preise ihn jeden Tag dafür, für seine Gnade und Treue. Lob und preise seinen heiligen Namen. Weiter sagt Esra hier in Vers 9, denn Knechte sind wir. Doch hat uns unser Gott in unserer Knechtschaft nicht verlassen, sondern hat uns die Gunst der Könige von Persien zugewandt, dass sie uns ein Aufleben schenkten, um das Haus unseres Gottes aufzubauen und seine Trümmer herzustellen, und dass sie uns eine Mauer gaben in Juda und Jerusalem. Esra weiß, wir als Volk Israel, wir haben letztendlich vor Gott keine Ansprüche. Wir sind nur Knechte. Wir sollen also nur nützbare Diener sein vor den Herrn. Wir sind nur Knechte. Vielleicht ähnlich, wie wir es in der letzten Bibelstunde hatten. Ja, auch wir sind Knechte Christi. Du und ich, wir sind Sklaven Jesu Christi. Das hört sich schlimm an. Aber es ist eine schöne Sache, Sklave von einem Herrn zu sein, wo man weiß, er macht es 100% gut. Es ist ein Herr, der uns immer liebt. Solch einem Herrn zu dienen, Leibeigener zu sein, ist etwas Wunderbares. Seine eigenen Ansprüche aufzugeben und seine Ansprüche wahrzunehmen. Nur darin werden wir glücklich. In unseren eigenen Ansprüchen werden wir niemals glücklich. Wenn wir den Herrn beiseite stellen, unseren Willen durchboxen wollen, da kämpfen wir vergeblich. Wir müssen es lernen, unsere Ansprüche aufzugeben und Gottes Ansprüche wahrzunehmen, dann werden wir glücklich. Israel weiß, wir haben gar nichts verdient, wir sind nur Knechte. Und doch will Gott mit seinem Volk weitermachen, weil Gott sein Volk liebt, genauso wie er dich und mich liebt. Und wir so teuer erkauft sind, darum will er weitermachen mit jedem von uns. Weil er dieses Volk herausgeliebt hat und weil er dich und mich herausgeliebt hat. Weil er Israel so teuer erkauft hat und weil er dich und mich so teuer erkauft hat. Und weil Israel mit Gott im Bund stand. Gesetzesbund. Bei Gehorsam Segen, bei Ungehorsam Fluch. Bei uns heute ist es etwas anders. Wir stehen ihm auch in einem Bund, aber im Bund der Gnade. Und der ist ohne Bedingungen. Und das Schöne ist, Gott ist immer treu. Und er wird immer der Treue und Wahrhaftige sein, ob wir wollen oder nicht. Auch selbst wenn wir oder sein Volk noch untreu ist. 2. Timotheus 2, Vers 13. Auf Gott können wir uns immer verlassen. Und Esra wusste, wir haben es nicht verdient. Und trotzdem hat Gott so gnädig mit uns gehandelt. Und wenn er darauf zurückschaut, auf die letzten 50 Jahre, was Gott da getan hat, wow, ein König um den anderen, da hat Gott in den Herzen der Könige gewirkt und hat alles hinzugegeben, was sie gebraucht haben zum Aufbau in Jerusalem. Und wir wissen, Esra selbst hatte mit seiner Mannschaft noch tonnenweise Silber und Gold angeschleppt. Gott hat alles hinzugegeben. Und es waren große und mächtige Herrscher. Und Gott hat sie benutzt in seiner Allmacht, um seine Ziele mit Israel zu erreichen. Kein Wunder, dass Esra jetzt so beschämt war vor Gott. Wegen all dem Guten, was Gott der Herr in seinem Volk getan hatte. Und dass das Volk jetzt mit solchem Ungehorsam geantwortet hatte. Ist natürlich auch gut, wenn wir merken, wo wir Gott mit Ungehorsam antworten und dann erkennen, Gott meint es so gut mit mir und ich verhalte mich so daneben. Wie bin ich nur zu Gott? Wir wollen eigentlich Gott so dankbar sein, auch im Gehorsam, für das, was er bis hierher getan hat. Wenn wir nur an die Errettung denken, an die ewige Erlösung. Aber das ist ja bei Gott noch lange nicht alles. Er wirkt ja jeden Tag aufs Neue. Wir sind noch nicht am Ende, sondern gehen jetzt noch weiter in Vers 9 und 10. Hier sagt Esra, und nun unser Gott, was sollen wir sagen nach alledem? Also was jetzt alles geschehen ist und wie Gott geführt hat. Er kann nur sagen, wir haben deine Gebote verlassen. Vers 11, die du durch deine Knechte, die Propheten, befohlen hast. Indem du sprachest, das Land, in das ihr kommt, es einzunehmen, ist ein unreines Land wegen der Unreinigkeit der Erdenvölker, wegen ihrer Gräuel und ihrer Unreinigkeit, womit sie es von einem Ende bis zum anderen erfüllt haben. Esra weiß, es gibt keine tragfähige Begründung für dieses Verhalten, was sie da jetzt aufgeführt haben. Was sollen wir sagen nach alledem? Ich kann nur seine Schuld bekennen vor Gott oder die Schuld des Volkes. Esra weiß, es gibt keine Entschuldigung für diese Sünde. Es gibt keine Entschuldigung, um Gottes Gebote zu verlassen. Was sollen wir nach all dem sagen? Wir würden heute sagen, wir sind sprachlos. Wir haben keine Worte. Und Esra war ein Schriftgelehrter. Er wusste ganz genau, was Gott seinem Volk geboten hatte. Vers 13. Und nach alledem, was über uns gekommen ist, um unsere bösen Taten und um unsere großen Schuld willen, und doch hast du, weil du unser Gott bist, uns mehr verschont, als unsere Missetaten verdient haben und hast uns so viele Entronnene geschenkt. Vers 14, sollten wir da wiederum deine Gebote brechen und uns mit den Völkern dieser Gräuel verschwägern? Würdest du nicht über uns zürnen, bis es gar aus wäre, also dass niemand mehr übrig bliebe, noch entrinnen könnte? O Herr, Gott Israels, du bist gerecht. Denn nur wir sind übrig geblieben und entronnen, wie es heute der Fall ist. Siehe, wir sind vor deinem Angesicht in unseren Schulden. Denn darum vermögen wir, vor dir nicht zu bestehen. Wer in Sünden und Schulden wandelt, der kann vor Gott nicht bestehen. Das ist eine Trennwand zwischen Gott und seinem Volk oder zwischen Gott und dem Gläubigen. Da kann man noch so zum Herrn rufen und beten, da ist eine Trennwand. Und man kann vor Gott nicht bestehen, wenn man Sünden weiter pflegt und hätschelt und sie vor Gott nicht bekennt. In Psalm 92 hatten wir in der Einleitung gelesen, wie wir die Wege des Herrn beobachten sollen und was der Herr tut. Esra, er war ganz genau so ein Mann. Esra war so jemand, der darüber nachdachte und sich völlig darüber bewusst war, was der Herr alles Gutes getan hat und bewirkt hat, wie der Herr geführt und geleitet hat. Esra war auch jemand, der verständig war. Und er war letztendlich wie so ein grüner, saftiger Baum, von dem im Psalm 92 beschrieben wird. Solch ein Mann war Esra. Voller Frische, voller geistlicher Frische. Und Esra hatte Freude daran, in Gottes Nähe zu sein, sein Wirken zu erkennen und ihm auch von Herzen dafür zu danken. Und wenn er daran dachte, wie gut Gott zu ihnen war und wie Gott sein Volk führte, wie dumm müssen sie jetzt da sein, wieder in die gleichen Sünden hineinzufallen. Wie dumm müssen wir sein, wenn uns Gott von manchen Sünden erlöst, herausgeholt hat, auch von verderblichen Dingen. Wenn es dann eine Zeit lang geht und wir tun die gleichen Dinge wieder. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Missachtung von dem lebendigen Gott. Esra wusste, Gott ist heilig und Gott ist gerecht. Und er wusste, dass ein heiliger und gerechter Gott Sünde bestrafen muss. Und in unserem Leben ist es ganz ähnlich. Wir sind nicht im Gesetzesbund, aber wir sind Gottes Kinder und Gott erzieht seine Kinder. Und hoffentlich begreifen wir auch oft seine Erziehungen, dass wir nicht dummes Zeug tun. Denn wir haben keine Narrenfreiheit, nur weil wir aus Gnaden errettet sind. Das ist ein Trugschluss. Zudem ist es auch keine billige Gnade, mit der wir errettet worden sind, wie manche meinen. Sondern Gott hat es alles gekostet am Kreuz. Da hat er seinen Sohn gegeben und sein Sohn hat sein Leben für dich und für mich gelassen. Er hat sein kostbares Blut bis zum Ende vergossen, bis zum bitteren Leiden und Sterben am Kreuz. Sollten wir da wieder mit denselben alten Sünden weitermachen? Sollten wir immer wieder in dasselbe Loch hineinfallen und niemals sagen, jetzt ist Schluss damit, jetzt höre ich auf, jetzt gebe ich mich Gott hin und die Sünde gehört ins Kreuz? Wenn wir Gott fürchten, dann beginnen wir damit und tun das. Hören auf mit diesen Dingen, die Gott nicht gefallen. Doch heute wollen wir von Esra lernen, wie er für die Sünden des Volkes vor Gott einsteht und wie er auch dafür ringt. Und das ist das andere, was uns hier gezeigt wird. Wenn wir sehen, dass jemand im Einfluss der Sünde lebt oder nicht ablassen will von seinen Sünden, dass wir einstehen, dass wir dafür kämpfen, dass er rauskommt aus diesem Loch. Wir brauchen dringlich oft ringende Beter und wir brauchen Geschwister, die füreinander einstehen im Gebet. Nicht, dass man abends ins Bett geht und sagt, ja, heute war ein Tag, ich danke dir, Herr. Bring mich jetzt auch gut durch die Nacht, Amen. Das kann vielleicht mal eine Ausnahme sein, aber das kann nicht die Regel sein. Sondern, dass man sich bewusst Zeit nimmt, auch für die Gemeinde einzustehen, für die Geschwister einzustehen. Dienstagmorgens, wenn hier Männer Gebetstreffen ist, da wird normal für jeden gebetet, der in die Gemeinde kommt. Das ist so wichtig und da sollten noch mehr dazukommen. Es ist wichtig, für die Geschwister zu ringen, für die Gemeinde zu ringen. Wir können nicht bestehen, diesen geistlichen Kampf, wenn wir nicht einstehen im Gebet füreinander und für die Gemeinde, für die Sache Gottes. Und wenn wir das nicht tun, dann werden auch keine Menschen zum Glauben kommen. Es wird sich nichts bewegen. Am Anfang dieser Predigt hatten wir Jakobus 5, Vers 16 miteinander betrachtet, worin es heißt, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wer ist ein Gerechter? Das ist die andere Frage. Wir schauen hier öfters auf das ernsthafte Gebet, aber Jakobus 5, Vers 16 sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Wer ist ein Gerechter? Ein Gerechter ist zunächst mal jemand, der von Gott erlöst worden ist. Aber das heißt noch nicht, dass dessen Gebet erhört wird. Ein Gerechter ist auch jemand, der in Heiligung wandelt und der nicht in Sünden verstrickt ist. Ein Gerechter ist jemand, der versucht, aufrichtig mit Gott und seinem Wort zu wandeln. Nicht umsonst heißt es hier im ersten Teil, in Jakobus 5, Vers 16, so bekennet den einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Hier geht also eine Reinigung voraus, dass man sich löst von seinen Sünden. Ja, wo es nötig ist, es auch einander bekennt, damit ihr geheilt werdet. Ja, damit Gott sein Werk tun kann. Wenn ich also meine Verfehlungen bekannt habe oder auch im Reinen bin mit denen, wo eine Sünde war oder zwischen mir und denen, wo ich zu tun habe, dann erst wird mich Gott im Gebet auch erhören. Wichtige Sache. Und wenn solch ein Mann oder solch eine Frau ernstlich ins Gebet geht oder mehrere solche Männer und Frauen ins Gebet gehen, dann wird etwas in Bewegung kommen. Charles Hutton Spurgeon, der sagte aus eigener Erfahrung, das sagt er an mehreren Stellen in seiner Literatur, nicht die Länge unserer Gebete ist entscheidend, sondern die Intensität. Was heißt Intensität? Also es kommt es darauf an, wie laut ich rufe, dass mich der Herr ja hört. Nein, auch das nicht. Intensität heißt, wenn wir mit einer Herzenslast vor Gott kommen, wenn wir eine Last haben und mit Gedanken erfüllt sind von Gottes Wort und Willen, dann brauchen wir keine überlangen Gebete sprechen, sondern dann bringen wir diese Last vor Gott und wir meinen es auch ernstlich, dass Gott hier eingreift. Und da können wir fest davon ausgehen, dass Gott zuhört und antwortet. Ja, wir können Gott oft nicht beeindrucken, wenn wir so lange Worte machen und überlange beten. Natürlich dürfen wir auch stundenweise beten, wir dürfen auch Nächte durchbeten, das ist kein Problem. Aber wir sollen nicht denken, Hauptsache ich bete eine halbe Stunde, dann wird schon viel dabei rauskommen. Das kann ein Trugschluss sein. Wenn wir keine Last für ihn und für seine Sache haben auf unserem Herzen, dann wird Gott unsere langen Gebete kaum beeindrucken. Wie aber ein Gebet, wie es Esra gebetet hat, und die ganze Last, die auf seinem Herzen war, von Gott erhört wurde, das können wir dann im nächsten Kapitel sehen. Da werden wir uns nächste Predigt damit beschäftigen. Gott hat Großes getan, ja Gewaltiges, durch Esra. Denn diese Fürbitte von Esra bewirkte eine große Umkehr im Volk, eine große Buße und auch eine Trennung von der Sünde. Ähnlich sollte es auch als Glied im Leibe Jesu Christi sein. Wie ich schon gesagt habe, jeder Christ sollte lernen, auch für die Gemeinde und seine Geschwister in die Fürbitte einzustehen. Nicht selten gibt es auch Geschwister, die eben nur für sich beten. Natürlich soll man vor allen Dingen im Kämmerlein, das ist überaus wichtig, seine Familie und seine eigenen Dinge vor den Herrn bringen. Da kann man es ihm auch ganz anders sagen wie in der Gemeinde. Natürlich darf man sich auch in der Gemeinde dafür öffnen. Das ist nicht das Problem. Aber wenn es in der Gemeinde oder auch im Kämmerlein nur bei ich und bei mir bleibt, dass ich für mich bete und für meine Probleme, dann stimmt das mit unserem Gebetsleben nicht. Wenn ich nämlich für andere in die Bresche springen will, oder wenn ich mich unter den Leib Jesu Christi beugen will, wenn ich da wirklich eine Tragkraft sein will, dann muss aus meinen Gebeten auch ein Wir kommen und ein Uns, wo ich für alle mit einstehe, wo ich alle vor den Thron Gottes bringe. Wer sich so unter die Last des Wortes Gottes und unter die Last der Gemeinde und Geschwister beugt, der wird zu einer geistlichen Tragkraft vor dem Herrn werden. Der wird zu einer geistlichen Tragkraft auch der Gemeinde werden. Ja, der wird zur Erbauung der Gemeinde und auch der Geschwister dienen. Und er wird letztendlich jemand sein, der vor Gott ein Segen für die Gemeinde und für die Geschwister sein kann. Wenn wir uns so auf Gott ausrichten. Und damit möchte ich schließen und möchte es euch einfach ans Herz nehmen, legen, nehmt heute so viel von Esra mit. Esras Fürbitte hatten wir angesehen, die Rettung für Gottes Volk. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir stehen auch oft beschämt vor dir da. Und wir sind oft beschämt an dem, was wir auch innerhalb der Gemeinde sehen oder an Geschwistern, aber zuerst an uns selbst. Und da möchten wir all diese Dinge vor dich bringen, wo wir schon fehlgehandelt haben, wo uns fehlbenommen haben, uns fehlverhalten haben oder auch ganz bewusst gesündigt haben. Keiner von uns ist davon völlig befreit und wir möchten all diese Last der Schuld und Sünde vor dich bringen. Ja, wir möchten unsere ganze Gemeinde vor dich bringen, aber wir möchten auch über unsere Grenzen hinausdenken, auch wo Gemeinden auch, Herr, sich weit von dir und deinem Wort entfernen und immer mehr entfernen. Es tut uns weh und wir möchten dafür einstehen, dass, Herr, da noch viele, viele aufwachen und zurückfinden zur Wahrheit, dass sie nicht den verkehrten Weg gehen und es ein Schaden für die Ewigkeit ist. Wir möchten aber auch für uns beten, auch hier als Gemeinde, dass wir, Herr, weiter eng an deinem Wort bleiben. Auch die Gemeinden, mit denen wir zusammenarbeiten, wir möchten auch dafür beten, Herr, dass sie bewahrt bleiben, auch vor Fehlentschlüssen oder vor Irrlehren. Wir möchten dafür danken, Herr, dass du auch darüber wachst. Und wir möchten dir danken, dass du da bist und dass wir uns jederzeit zu dir wenden dürfen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, Herr, du treu und gerecht bist. Und dass wir noch weiser werden und, Herr, deine Führungen und Leitungen in unserem Leben beobachten. Und wo wir Dinge erkennen, die wir gar nicht verstehen, so möchten wir dafür beten, Herr, dass wir es eines Tages begreifen dürfen, was du uns zeigen wolltest. Und dass wir auch davon lernen dürfen und dir dankbar sind, wenn wir auch Dinge nicht sofort begreifen, sondern wir wissen, du, Herr, machst es gut und du machst keine Fehler und du führst alles zu deinem Ziel hinaus. Und so möchten wir dich loben und preisen, dir danken, auch für das, was heute noch ansteht, bitten dich, Herr, um deinen reichen Segen auch für die Gemeinschaft und auch für das Miteinander, für die Vorbereitungen, aber auch, Herr, einfach für die gemeinsame Zeit. Wir preisen dich dafür. Auch, dass du heute so ein wunderbares Wetter geschenkt hast, das ist alles nicht selbstverständlich und wir nehmen es dankbar aus deiner Hand. Im Namen Jesu. Amen.